Hallo und herzlich willkommen zum ornithologischen Jahresrückblick des Birdbeats Podcast. Wir wollen das Jahr 2021 in 20 oder 21 Minuten zusammenfassen und wollten dabei noch einmal die besonderen Besonderheiten, die wir allgemein dieses Jahr hatten und noch vieles weiteres, noch einmal Revue passieren lassen. Und mit dabei sind neben mir auch noch Simon und Lenny.
Oder um es besser zu sagen, moin und damit auch herzlich willkommen zu mir, zum Jahresrückblick. Und wir fangen jetzt einfach mal chronologisch im Verlauf des Jahres mit den Highlights aus Deutschland an, die seltensten Arten, die nachgewiesen wurden, und ordnen die ein bisschen in einen Kontext ein. Und anfangen tun wir mit dem Drosseluferläufer, der vom 11. Februar bis zum tatsächlich 1. Mai in Kiel saß. Dort viele BeobachterInnen, die Art schon lange erwünscht hatten, erfreut hat und letztendlich sogar noch ziemlich gut ins Prachtkleid gemausert ist, sodass wir von der Boe, ja, von dem Vogel viele schöne Beobachtungen, aber auch sehr viele schöne Fotos in Erinnerung behalten werden.
War mega, kann ich einfach nur so sagen. Also, um jetzt doch noch mal ein paar persönliche Aspekte mit reinzubringen, das war eine echt schöne Beobachtung. Den so super entspannt vor sich sitzen zu haben und er läuft dann noch weiter auf dich zu, den störte gar nichts, aber wie gesagt, mit Punkten, bereue fast, dass ich noch nicht nochmal im April da hochgefahren bin, um mir den Vogel anzugucken. Der war echt hübsch.
Der eine Moment im Jahr, wenn man sich über Punkte in Flensburg freut.
Ich wollte schon sagen, wann kommt die Flensburg-Punkte schlechte Witze? Aber wir haben nochmal abgeliefert. Weiter ging es dann am 27. Februar, als eine Rostflügeldrossel im Erzgebirge in Sachsen aufgetaucht ist. Auch die war ein paar Tage da, wurde immer mal wieder gesehen. Meistens mit Wacholderdrosseln, glaube ich, vergesellschaftet. Bis zum 8. März wurde die dort gesehen. Also die ersten zwei, drei Monate des Jahres sind schon mal mit zwei echt guten Krachern gestartet.
Ja, und der heftigste Kracher kam dann tatsächlich im April. Und zwar kam erst die Meldung rein am 11., dass in den Niederlanden wohl ein Schmarotzer-Milan fotografiert wurde. Und ich hätte es zu dem Zeitpunkt noch nicht gedacht, aber nur 4 Tage später wurde tatsächlich dann eben bei Zugplanbeobachtungen über Wangerooge derselbe Schmarotzer-Milan beobachtet. Und auch am Folgetag war er immer noch über Wangerooge zu sehen. Wir hatten ja auch in der Folge dann schon ausgiebig darüber diskutiert, wie der Vogel einzuordnen ist. Weil ja nicht ganz klar ist irgendwie, ob die Art nicht doch aus einer Gefangenschaft kommen könnte. Gibt es aktuell auch noch keine Neuigkeiten zu. Der Vogel ist immer noch nicht bearbeitet von der Seltenheitskommission und könnte durchaus den ersten deutschen Nachweis uns darstellen. Knapp 3 Wochen später wurde der Vogel, den man dann über die Mauserlücke individuell zuordnen konnte, auch noch am 3. Mai in Skagen, heißt an der Nordspitze Dänemarks, beobachtet. Spannend, wie man dann dieses selbe Individuum auch über die Strecke von den Niederlanden bis nach Dänemark mehrfach beobachten konnte.
Ja, ich glaube übrigens, es war keine Mauserlücke, sondern eine kaputte P8 am, ich glaube, linken Flügel.
Ja,
genau.
Mauserlücke wäre beidseitig, oder?
Ja, ich hatte tatsächlich, glaube ich, am 18. April oder 17. in Hormasil noch einen Schwarzmilan mit einer kaputten P8 überfliegend, aber im falschen Flügel. Und der kam tatsächlich auch so nah ran, dass man erkennen konnte, dass der, kurze Erklärung, beim Schmarotzermilan zum Vergleich ist halt der Schnabel halt auch komplett gelb und nicht noch mit einer schwarzen Spitze. Das heißt, schwarze Spitze mehr schwarz als gelb eigentlich, aber der ist halt eben beim Schmarotzermilan komplett gelb und das war bei dem Vogel halt einfach nicht so. Aber generell ist dort oben an der Küste Schwarzmilan schon gar nicht so häufig und dann Schmarotzermilan auf Wangerooge. Ja, aber ich bin auch sehr gespannt, wie der eingeordnet wird. Dann hatten wir...
Ja, wir haben ja noch eine weitere Art, die jetzt als nächstes kommt, wo die Einordnung auch nochmal spannend werden könnte, nämlich die Iberien-Schafstelze.
Korrekt. Die saß nämlich vom 26. April bis 24. Juli mindestens am Dümmer. Und genau, Kalle sagte das eben schon, mit der Einordnung wird das schwierig. Ja, weil äußerlich macht sie einen guten Eindruck, aber es gibt super viele Rufaufnahmen, auf denen sie halt nicht unterart charakteristisch ruft und auf manchen halt teils schon. Ich habe dazu sehr zwiegespaltene Meinungen gehört. Müsste jetzt tatsächlich auch nochmal nachgucken. Also mir wurde von einem Schweizer auch geschrieben, dass es sich auch vielleicht um einen Hybrid aus Aschkopf-Schafstelz und ich weiß gar nicht, was da noch mit drin war, handeln könnte, die auch so Flava-ähnliche, also Wiesenschafstelz, eine ähnliche Rufe äußerte. Das war bei diesem Individuum nämlich auch so. Aber ich habe auch gehört, dass Spanier wohl die Iberien-Schafstelze, die bei ihnen dann ja auch vorkommt, auch schon gesagt hatten, das passt alles. Ich bin sehr gespannt, wie die eingeordnet wird. Belege gibt es zum Glück ausreichend, auch viele Tonbelege. Ob die dann ausreichen, um das letztendlich zu bestimmen, weiß ich nicht. Ich habe mal gehört, ich glaube, es sollten auch Kotproben eingesammelt werden, aber ich glaube, das gestaltete sich schwieriger, als es gedacht war.
Ja, ebenfalls aus Belegen resultierend ist die doch sehr beeindruckende Meldung von einem Blauwangspind am 7. Mai in Bayern. Und zwar wurde der Vogel nicht, wie man es jetzt irgendwie auf dem ersten Gedanken denken könnte, irgendwie bei Ornitho gemeldet, sondern wurde erst tatsächlich als Bienenfresser bei Naturgucker reingestellt. Und anhand des wirklich guten Fotos konnte man dann aufgrund von Kommentaren eben die Bestimmung im Blauwangspind ändern. Und dementsprechend haben wir die Art auch noch gar nicht in der Folge erwähnt gehabt, weil das erst irgendwie im Nachhinein aufgetaucht ist oder bekannt wurde. Und ja, ein echt krasser Nachweis, wenn man bedenkt, dass Blauwangspind, was war das, seit 20 Jahren nicht mehr in Deutschland nachgewiesen wurde oder so?
Kann kurz gucken.
Pi mal Daumen.
Das kann gut sein.
Ja, also es dürfte ein Dritt- oder Viertnachweis sein. 1997, am 14. Juli, war einer auf Helgoland.
Ja, das sind ja knapp 20 Jahre.
Ja.
Und wo wir schon bei Helgoland sind, können wir gleich zur nächsten Art übergehen.
Ja, 3 Tage später und einige 100 Kilometer weiter nördlich gab es nämlich auf Helgoland den Erstnachweis eines Balkanlaubsängers, der dort zuerst so sporadisch rufend und singend, glaube ich, beobachtet wurde.
Ich glaube, der wurde gezielt gefangen, ich weiß es aber nicht. Aber ja, der ist vor allen Dingen schon im Feld durch Ruf und Gesang bestimmt worden, weil ansonsten das auch in der Hand gar nicht so einfach ist abzugrenzen mit dem Berglaubsänger, der sehr, sehr ähnlich ist.
Ich meine, es ist sogar unmöglich, den so nach
ja, dem Tisch
zu differenzieren. Und Balkanlaubsänger ist dann wirklich durch den Gesang vom Berglaubsänger zu unterscheiden.
Ja, und halt DNA-technisch. So, und die nächste Art nehme ich euch mal nicht weg.
Ah, sehr gerne. Ja, also ich bin ja grundsätzlich nicht so flexibel in Deutschland, was Seltenheiten-Twitchen betrifft, aber folgende Art, ja, konnte ich mir dann zusammen mit Kalle bei einem sehr schönen Trip doch angucken, und zwar handelt es sich um das Purpurhuhn im Naturschutzgebiet der Spieß an der Spießbrücke. Auch wenn wir keine Spießente hatten, hat sich das Spieß umgedreht und wir hatten doch noch eine richtig coole, bunte Seltenheit, die vom 12. August bis zum 23. August dort war. Teilweise haben wirklich den ganzen Tag lang dort Ornis gestanden und die Art gesucht und das Purpurhuhn ist einfach nicht aus dem Schilf rausgekommen. Doch dann sind halt Kalle und ich hingefahren und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben nach 2-tägiger Abwesenheit das Purpurhuhn wiedergefunden und konnten es auch noch 8 Minuten lang beobachten, wie es sehr schön am Schilfrand rumlief. Bei dem Trip haben sich auch noch ein paar schöne Geschichten geschrieben, von denen man immer gut erzählen kann, und dementsprechend war es eine sehr bunte, blaue Seltenheit vom Purple McChicken, genau. Und sehr spannend auch vielleicht, wie sich die Art entwickelt. Ich bin gespannt, ob wir die nächsten Jahre nochmal Nachweise haben. Wir haben jetzt aktuell wohl eventuell den ersten anerkannten, also wenn er anerkannt wird, den ersten Nachweis für die Niederlande. Belgien hatte in der Zwischenzeit noch eins. Und ich kann mir vorstellen, dass auch in der Zukunft Purpurhuhn noch mal ein bisschen präsenter in Deutschland wird. Aber es handelt sich jetzt um einen Zweitnachweis nach einem Vogel in Bremen vor gut 30 Jahren.
Wir sind jetzt übrigens nicht ganz chronologisch vorgegangen, fällt mir gerade auf, weil wir eine Art übersprungen haben. Nämlich am 5. August saß bereits noch ein Weißschwanzkiebitz im Randaubruch in Brandenburg. Und wie wir auch schon im Podcast erwähnt haben, war der nur einen Tag zu sehen von wenigen Beobachtern. Und dann am 13. August gelang dann einmal noch durch den autonomen Rekorder ein späterer Nachweis, genau, anhand eines Flugrufs. Und damit dann zur nächsten Seltenheit und zum nächsten Erstnachweis für Deutschland, nämlich die Orientbrachschwalbe. 21. August. Ja, wir haben eine Story. Kalle, du darfst.
Ja, auch dazu können wir was sagen. Diesmal waren nicht Simon und ich dort, sondern Lenny und ich. Von 21. August bis zum 7. September konnte die Orientbrachschwalbe am Hauke-Heinkoog in Schleswig-Holstein im Norden beobachtet werden. Ja, wurde da schon oder war ja schon ein paar Tage vorher immer mal wieder auf der dänischen Seite, gab es immer mal wieder Beobachtungen. Ich habe auch vorhin auf Onitor gesehen, dass auch nochmal aus dem Oktober, glaube ich, eine aus Dänemark stattgefunden hat.
Ja, die war wieder da.
Genau, die war wieder da. Und wir konnten uns die auch, ich weiß gar nicht, wann waren das, Lenny? Wann waren wir da? Weißt du es aus dem Kopf?
Es dürfte der 22. August gewesen sein. Ich müsste jetzt auch nachgucken, aber da wir einen Tag nach Entdeckung da waren, dürfte das der 22., wohl, vielleicht auch der 23.
Na, auf jeden Fall relativ zu Beginn und konnten die dann auch sehen, waren einige Beobachter da. War zum Teil auch ganz gut zu sehen. Die Entfernung war nicht ganz so groß, aber zumindest das, was ich gesehen habe, war leider der Vogel nur auf dem Boden. Lenny, du hast ja dann noch ein bisschen mehr gesehen.
Ja, ich ergänze nochmal übrigens, das war der 23. August. Genau, am 21. wurde sie, glaube ich, abends entdeckt. Und dann haben eh alle gedacht, die ist am nächsten Morgen nicht mehr da. War sie dann doch. Und wir sind dann am 23. hingefahren. Ja, ich habe sie dann tatsächlich auch noch fliegen gesehen, während Kalle im Auto geschlafen hat. ja, war sehr cool zu sehen. Ich hätte gerne noch ein Flugfoto gehabt, aber das war so weit weg, beziehungsweise da war so ein Tumult zwischen den Kiebitzen und da sie so selten aufgeflogen ist, konnte ich leider nicht das Beweisfoto machen, dass am Flügelhinterrand kein Weiß war. Aber gut, ich habe es trotzdem gut im Spektiv gesehen und der Vogel ist ja auch gut belegt, von daher alles entspannt. Aber ja, trotzdem geiler Nachweis, also Erstnachweis für Deutschland. Kann sich schon sehen lassen dieses Jahr.
Definitiv, ein Erstnachweis ist gut. Und zwar nicht gerade irgendwie ein Erst-, Zweit- oder Drittnachweis, aber tatsächlich erst das zweite Jahr, in dem Bergbraunelle in Deutschland nachgewiesen wurde, mit einem Vogel am 2. Dezember im Erzgebirge. Auch nochmal spannend, wir hatten dieses Jahr ja auch nochmal eine Ankündigung quasi anhand von Bruterfolg und frühen Entwicklungen, dass es dieses Jahr irgendwie Blauschwanz, Bergbraunelleneinflug geben könnte. Von ja, Blauschwanzeinflug haben wir jetzt auch nichts richtig mitbekommen, während letztes Jahr doch häufiger welche aufgetreten sind. Aber immerhin ist eine Bergbraunelle in Deutschland gelandet. Und da sieht man dann doch, dass vielleicht so Prognosen von Bestandtrends von den Arten, jetzt eben hier zum Beispiel bei den sibirischen Brutvögeln, Einfluss darauf haben können, was in Deutschland nachgewiesen wird. Und vielleicht haben wir auch die nächsten Jahre nochmal gute Bruterfolgsjahre bei Arten wie Waldammer und Blauschwanz, dass dann nochmal diese Arten wiederholt häufiger nachgewiesen wurden. Und wenn wir schon bei Waldammer sind, dann können wir auch nochmal zurückgucken auf, ja, Besonderheiten, was dieses Jahr besonders häufig vielleicht in Deutschland aufgetreten ist. Und Waldammer war definitiv nach einem guten Bruterfolgsjahr mal wieder in Deutschland. Und wir hatten direkt im Frühjahr schon eine auf Helgoland, aber auch im Herbst mehrere Individuen auf Helgoland, von denen ihr wieder berichten könnt.
Ich müsste jetzt auch kurz spicken, aber ich glaube, es waren 2 bis 3 Individuen. 2 auf jeden Fall und der dritte eventuell. Da ist nicht ganz klar, ob das eine Individuum, was den Abend vorher schwach gefunden wurde, noch verstorben ist und am nächsten Tag noch ein neues Individuum gesehen wurde. Aber anhand der Färbung dürften es unterschiedliche sein. Und der Vogel, wie war das denn nochmal? Ich glaube, die erste im Herbst wurde an einer Jugendherberge entdeckt mit schlechten Fotos. Und einen Tag später oder so saß dann eine am Avi, wo sie dann auch ewig lange saß, wo wir sie auch noch sehen konnten. Da ist es nicht klar, ob das der gleiche Vogel war, obwohl es zu vermuten ist. Genau, und dann, nachdem der Vogel weg war, beziehungsweise ist direkt am Folgetag die nächste Waldammer aufgetaucht. Oder die ich sehen konnte, ne? Ich glaube, das war ohne Kalle, das war noch im September.
Ja, da war ich gar nicht dabei. Ich habe auch noch wenn wir hier gerade am, oder wenn ich hier mal hin und her springen darf, noch eine interessante Erkenntnis zu der Bergbronelle. Das ist nämlich erst der zweite Festlandnachweis für Deutschland und mit Abstand der südlichste, nachdem bisher ja nur auf Sylt, Greifswalder Oie und Helgoland und eben ein Nachweis in Greifswald am Festland nachgewiesen wurde. Also jetzt dann einmal im Erzgebirge doch deutlich südlicher. Da freut man sich als Süddeutscher oder zumindest nicht Küstenorni schon mal auf die nächsten Jahre, wer weiß.
Ja, da könnte uns einiges erwarten. Also auf Bergbronnelle hatte ich dieses Jahr ja auch noch gehofft, aber ich habe ja auch gesagt, Waldammern wären super cool. Waldammer hat super funktioniert. Blauschwanz kam irgendwie nicht an. War ja letztes Jahr aber auch schon ähnlich. Da war der Bruterfolg in Skandinavien und Richtung Russland ja auch super stark und die meldeten Zahlen, dass es so viele Blauschwänze, dass die so viele Blauschwänze noch nie hatten. Und bei uns sind ja, glaube ich, auch zumindest auf Helgoland einer angekommen und dann in Hormasil zwei. Ja, genau, also insgesamt waren es dann wieder viele. Ja, und dies Jahr war es mau. Dafür fand ich dies Jahr Goldhähnchenlaubsänger total viele. Also irgendwie wechselt es jedes Jahr, so wie immer.
Ja, und noch
Ja.
beeindruckender finde ich dieses Jahr den Zwergschabeneinflug. Denn Zwergschaben waren ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder in Deutschland präsent. Wir hatten sogar ein Individuum, über das wir mehrfach berichtet hatten, das ja in Osnabrück überwintert hatte. Aber auf einmal gab es den Einflug und eines Abends trudelten Meldungen ein, dass auf einmal, ja, fast schon im mittleren zweistelligen Bereich, Zwergschaben übernachten. Und das trieb sich in die Höhe und wir haben auch jetzt in Deutschland immer noch Zwergschaben. Kalle, wie sieht es bei euch da im Binnenland so, im Tiefen, im Süddeutschland so aus?
Ja, sieht gut aus. Also dieses Jahr extrem viel und auch wenn sich der Einflug dann, nachdem er da in Bayern, wann war denn das, im August oder so angefangen hat, oder ja doch, ich glaube August war das, als er dann da von Bayern Richtung Westen, Richtung Baden-Württemberg erst anfangen kam, dachte ich schon, oh, jetzt dauert es nicht mehr lang, bis ich die auch bei mir habe. War dann schon häufiger mal bei den Kormoranen am Schlafplatz, habe da allerdings nichts gefunden und dann sind die leider immer mehr, oder was heißt leider, sind die mehr nach Norden abgedriftet und dann ja auch echt in Mitteldeutschland viel unterwegs gewesen. Ja, aber insgesamt, also sind ja immer noch welche da. Wer weiß, wie sich das, wenn man sich gerade mal die Zahlen anschaut am Neusiedler See, wie sich da die Brutpaare von 2005, glaube ich, erste Ansiedlung oder 2006, irgendwie sowas, und jetzt schon dreistellig Brutpaare. Also wenn man diesen Trend fortschreibt, dann ist es natürlich irgendwie auch naheliegend, dass man die früher oder später auch zumindest mal als regelmäßigen Gast in Deutschland hat oder vielleicht halt auch irgendwann mal als Brutvögel. Wäre natürlich sehr spannend. Das über die nächsten Jahre im Blick zu behalten. Aber ich denke mal, das wird eine Seltenheit, die man wahrscheinlich etwas häufiger auch noch zu Gesicht bekommt. Jetzt mal im Vergleich zu den vorgestellten Seltenheiten, auf die wir vorhin eingegangen sind.
Das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Ich habe gerade noch mal ein paar Zahlen recherchiert. Also das ging tatsächlich Ende August los, wie du sagtest. Und also in den größeren Zahlen an sich ging es schon Anfang August los. Und das zog sich sehr lange. Wir hatten jetzt tatsächlich bis am 11. Dezember war noch eine Zahl von 15 Zwergschaben in Hessen. Und tatsächlich auch noch 10 Zwergschaben in Bayern. Also die sind noch immer da offensichtlich. Jetzt seitdem kamen nicht mehr so viele Meldungen, immer mal so vereinzelte ein oder zwei Vögel. Auch aus Rheinland-Pfalz, Bayern und Hessen weiterhin. Die Hessenvögel sind scheinbar weg. Ja, die in Hessen sind seit dem 11. gar nicht mehr gesehen worden. Aber genau, das ist sehr beachtlich, wie lange die jetzt auf jeden Fall schon da sind. Mal sehen, was das nächstes Jahr gibt.
Ja, spannende Entwicklung und damit blicken wir auch zurück auf ein ja doch ereignisreiches Jahr mit vielen großen, aber auch kleinen Highlights, persönlich oder für ganz Deutschland, für die ganze Orni-Szene. Wir blicken zurück auf deutschen Erstnachweis und potenzielle weitere deutsche Erstnachweise, wobei ein paar eben dann doch kontrovers aktuell noch dastehen. Und damit sind wir auch eigentlich am Ende von dieser sehr informationsschwangeren Folge über ein sehr informationsschwangeres Jahr.
Findste?
Seltenheitenschwanger war das Jahr. Ja, jetzt sind wir ja noch perfekt in der Zeit. Allerdings würde mich noch von euch interessieren, wenn ihr euch eine Seltenheit fürs nächste Jahr wünschen könntet, die ihr entweder seht oder die ihr einfach nur in Deutschland gesehen. Ja, das war mir schon fast klar. Lenny, was ist bei dir?
Boah, stell mir doch nicht so eine schwierige Frage. Was auch zu erwarten ist oder was komplett abgespaced ist?
Gerne beides.
Puh.
Winterammer wäre auch cool.
Was Realistisches, Blauracke, fände ich super klasse. Gab's dies Jahr, ich weiß. Aber einfach eine, die vielleicht mal ein paar Tage stationär ist und auch so zu beobachten, dass man sie nicht stört. Und ja gut, die meisten werden gedeckelt werden, weil die halt nochmal als mögliche Brutvogel in Frage kommen. Ansonsten, ja, richtig gute Limikolen gehen halt immer, ne? So ein Rotkehl-Strandläufer oder nochmal, ich weiß nicht, Simon, hast du noch Wünsche? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, ja, ich bin also sehr am Überlegen.
Ich habe immer Wünsche, aber ich bin auch eigentlich, so wie ich finde, immer zufrieden mit dem, was ich bekomme. Man nimmt hin, was man bekommt, und dann freut man sich auch über die kleinen Highlights. Also ich habe mich jetzt auch auf Borkum zum Beispiel super, super über meinen ersten Krabbentaucher gefreut, und genauso hat man auch fürs nächste Jahr wieder so kleine Highlights, die man sich erhofft. Aber wenn da große Highlights dabei sind, dann sagt man natürlich auch nicht nein. Und es gibt so eine schöne, das ist das Schöne, finde ich, bei den Vögeln, es gibt so viel Angebot, wovon man was Tolles bekommen könnte. Und ich würde nochmal eine coole nordische Eule sehr gerne annehmen, sei es eine Schneeeule, sei es eine Sperbereule.
Jo, Schneeeule.
Aber ich würde auch Papageitaucher nehmen. Und es gibt noch so viele Arten auf der Liste, also ich glaube, da kommt man gar nicht ans Ende. Und man freut sich über irgendwie alles, was mitnimmt. Und ich bin echt gespannt, was nächstes Jahr geht. Und wenn wir uns in 300...
Orient-Turteltaube geht nächstes Jahr.
Bestimmt. Wenn wir uns dann wiedersehen, dann werden wir wahrscheinlich mehr wissen in einem Jahr. Und dann werden wir sagen, ach, das Jahr war vielleicht für die eine Art schlecht. Aber andererseits werden wir nächstes Jahr überrascht werden, dass es auf einmal von anderen Arten Einflug gibt. Man weiß es nicht. Und das macht, finde ich, auch die Ornithologie so spannend. Kalle, was sind deine Wünsche fürs nächste Jahr?
Ach, solche Wünsche an Seltenheiten habe ich gar nicht. Ich hoffe, wir kriegen ein schönes Frühjahr, wo schön mal irgendwie 1, 2, 3 Tage Zugstau ist und wo richtig was abgeht. Darauf hätte ich viel mehr Bock. Und meine Prediction für nächstes Jahr, was seit langem mal wieder in Deutschland gesehen wird, ist eine Orient-Turteltaube. Nachdem wir, glaube ich, 2002 die letzte hatten, wird auch langsam mal wieder Zeit, wenn man in die Nachbarländer schaut, in die deutschsprachigen. Da bin ich guter Dinge.
Mir fällt gerade was ein. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. War das dieses oder letztes Jahr? Letztes, okay. Rosenseeschwalbe fände ich nochmal sehr attraktiv und auch gar nicht so abwegig. Ich glaube, die ist einfach, also die Chance, dass die halt gesehen wird und dann auch noch so gesehen wird, dass sie bestimmbar ist, wenn sie nicht gerade in irgendeiner Seeschwalbenkolonie sitzt, ist, glaube ich, recht, also ich glaube, die ist untererfasst.
Ja,
aber dennoch, glaube ich, könnte sie halt hin und wieder mal vielleicht auftauchen. Ja, letztes Jahr gab es in Kleve diesen einen Nachweis aus dem Juli, sogar mit Foto.
Ja.
Das wäre auf jeden Fall so eine Art, wo ich sage, über die würde ich mich nochmal freuen. Aber gut, die kann man sich ansonsten vielleicht auch mal einfach in Spanien angucken. Ja, wie du eben sagtest, Schneeeule wäre mega. Und was mir dabei auch noch eingefallen ist, wo jetzt auch die passende Zeit wäre, Rosenmöwe. Rosenmöwe, Elfenbeinmöwe. Und eine schöne Braunelle.
Also wir merken, oder ihr merkt es vielmehr, wir haben viele Wünsche, aber wir sind noch offen und nehmen, glaube ich, alles entgegen, was kommt. Und Neujahr wird man sich dann wieder über das erste Rotkehlchen freuen, über die erste Amsel, über die erste Taube. Das ist so der typische Lebenszyklus eines Beobachters, einer Beobachterin. Und ja, ich finde irgendwie, das Birden erfreut einen immer, macht einen glücklich. Und dementsprechend bin ich jetzt auch super gespannt, was ihr, was eure Wünsche sind. Also kommentiert gerne mal bei uns unter dem Post auf Insta. Lasst es uns wissen, was ihr euch fürs nächste Jahr erwünscht. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Blaumärle in den Alpen.
Aber in den deutschen Alpen.
Ja, in den deutschen Alpen. Die Wünsche hören nicht mehr auf. Nein, jetzt hast du mich angefixt. Ich scroll gerade nur so den Svensson durch und denk so, ach ja, ach ja.
Ja, gibt schon noch ein paar nette Arten, die man in Deutschland gebrauchen könnte.
Ja, gebrauchen nicht. Du kannst dir das ja auch theoretisch alles im Brutgebiet angucken. Nur dann denke ich mir halt auch, in wie viel Länder soll ich denn fahren und speziell nach einzelnen Arten suchen, wenn die nicht durch Zufall auch mal hier gesehen werden. So, ja. Naja, wir werden es sehen, wir können es eh nicht beeinflussen.
Ja doch, wenn wir richtig gut schauen.
Ich würde mir nur hoffen, ja genau, ich würde mich nur darüber freuen, wenn es nicht wieder so ein extrem heißes Jahr wird, dass sich vielleicht mal die Grundwasserressourcen zumindest ein bisschen erholen können. Ich weiß, dieses Jahr sah das im Nordwesten ganz okay aus, aber der ganze Osten und Süden ist ja auch schon wieder komplett ausgetrocknet. Einfach, dass es vegetationstechnisch auch, aber auch klimatisch einfach für unsere Brutvögel passt, quasi eine vernünftige Brut hochzuziehen und dass es nicht so ein hungerndes Jahr wird. Das würde ich mir auch wünschen, dass das nicht wieder so ein super Stress für die wird.
Oh ja, den Vögeln alles Beste, dass sich auch die Wiesenvögel erholen können, die aktuell eigentlich am stärksten Bestandsrückgänge haben. Selbst die häufigen Wiesenvögel haben ja eigentlich alle irgendwie Bestandsrückgänge. Ich glaube, Lenny und ich hatten heute, was bestimmte häufige Vögel betrifft, auch noch echt Erkenntnisse, wie die Bestandstrends sind. Und da werdet ihr auch in den nächsten Folgen, die wir aufstrahlen, ein bisschen was von mitbekommen. Und da kann man eigentlich nur hoffen, dass es sich auch da vielleicht in anderen Bereichen, jetzt vielleicht wirtschaftlich, politisch, dass es auch da sich Veränderungen gibt. Und ich denke, ein neues Jahr ist einfach wieder eine neue Chance.
Die NABU-Rote-Liste. Der NABU hat auf seiner Website die Daten und Bestandstrends der vieler Brutvogelarten in Deutschland dargestellt und Steckbriefe geschrieben. Also beispielsweise vom Wiesenpieper ist halt ein Bestandsrückgang von 79% zu verzeichnen. Wir haben dazu jetzt schöne Folgen gedreht, also ihr könnt euch freuen. Und genau, falls ihr da noch was nachlesen wollt. Und ich glaube, bevor wir
dann jetzt strahlen wir es 2030 aus.
Eine Vorfreude, aber irgendwie auch besorgniserregende Vorfreude verfallen, beenden wir lieber die Folge.
Na, wir hatten ja eigentlich gesagt, wir machen es in 20 oder 21 Minuten. In den nächsten Jahren haben wir immer eine Minute mehr Zeit. Oder wir machen alles etwas schneller. Ja. Ja, war ja natürlich auch eine informationsschwangere Folge und ich glaube, damit können wir die Folge auch beenden. Wir sehen uns, zumindest was die Seltenheitsupdates angeht, im neuen Jahr wieder. Schon mal einen guten Rutsch an der Stelle und schöne Weihnachtstage erstmal und dann bis im neuen Jahr.
Frohe Weihnachten, guten Rutsch und
denkt dran, rauszugehen in den Weihnachtstagen, da kann man auch beobachten.
Ist richtig. Und denkt dran, euch die Podcast-Folgen anzuhören, die schönen Mittwochsfolgen, die wir eben noch aufgenommen haben.
Sehr schöne Mittwochsfolgen, wir sind auf euer Feedback gespannt.
Gut.
Und immer schön, was wollte ich sagen, ich weiß es nicht mehr, Samu schneid's raus, tschüss.
Tschüss.
Ciao.